Willkommen bei Presales Unleashed, deinem Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb. Heute mal wieder Tim mit uns beiden. Was geht ab heute? Erzähl mal.
Die heutige Folge wird besonders spannend für die Menschen unter euch, wo die Software Effizienzgewinne bewirkt. Also irgendwo sich irgendjemand Zeit spart, weil irgendwas manuell automatisch gemacht wird. Weil da gibt es ein paar Fallstricke und da gehen wir heute mal rein.
Bin gespannt. Ganz viel Spaß mit der heutigen Folge.
Ich bin Tim.
Ich bin Jan.
Als Presales-Experten mit mehr als 25 Jahren Erfahrung helfen wir SaaS- und IT-Unternehmen, ihre Presales-Performance zu entfesseln.
Schaut's aus. Und das machen wir für höhere Winrates, begeisterte Kunden und mehr Spaß in der Presales-Rolle.
Ja, du hast es gerade so flapsig gesagt, dass wir hier mal zu zweit im Podcast zusammenkommen. Das ist gar nicht mal mehr so häufig der Fall. Hm?
Mal wieder, ja. Ja, ich fühle mich auch durchaus verlassen von dir. Machst du immer deine eigenen Sachen, dann muss ich mir meine eigenen Folgen und Gesprächspartner suchen. Deswegen, ich freue mich, wenn wir uns immer mal wieder sehen. Heute ist ja Feiertag, aber wir arbeiten ja auch am Feiertag, ist ja klar. Und gestern kam so, hallo, morgen Podcast aufnehmen, komm einfach, ich bereite was vor. Habe ich gesagt, ja klar. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, worum es überhaupt geht, weil ich habe keine Ahnung, worum es geht.
Ja, du bist auch gerne mal. Na, Spaß beiseite. Ich habe es ja schon gerade so ein bisschen angeteasert. Also wir haben heute mal das Thema Effizienzsteigerung. So, Effizienzsteigerung ist ja bei jeder einzelnen Software, die ich verkauft habe bisher, und wir sehen es ja durchaus auch bei unseren Kunden, ist Effizienzsteigerung schon ziemlich oft ein zentrales Element des Mehrwertversprechens. Jetzt kann man mal kurz hinterfragen, was ist Effizienzsteigerung eigentlich? Hast du eine Idee dazu?
Also ich würde mal sagen, zum Beispiel gewisse Dinge, zum Beispiel gewisse Prozesse, die laufen dann schneller, als sie davor liefen. Es dauert nicht mehr 65 Minuten, sondern nur noch 27.
Ja, genau. Also Effizienzsteigerung hat immer irgendwie was mit der Reduzierung eines manuellen Aufwandes zu tun, wo ich praktisch in weniger Zeit das Gleiche schaffe. Das ist nochmal die Abgrenzung zur Effektivität. Bei der Effektivität geht es nicht um die Zeit, die ich spare, sondern bei der Effektivität geht es um das Arbeitsergebnis. Aber wir reden jetzt hier heute mal von Effizienz. Und wir haben ja bei uns, auch im Training, ohne da jetzt zu tief reinzugehen, da haben wir so ein paar Übungen drin, wo man so aus, ich sag mal, operativen Problemstellungen Dinge ableiten kann, was die eigentlich betriebswirtschaftlich bedeuten. So, und dann stellen wir wieder fest, ganz häufig kommt am Ende bei raus, ja, die Mitarbeiter, die sparen sich da die Zeit. Und die Herausforderung, die sich da ergibt, ist, wenn du jetzt beispielsweise in deinem Mehrwertversprechen über die Mitarbeiter sparen sich Zeit argumentierst, dann heißt es ja effektiv, dass der Mitarbeiter an der Stelle weniger gebraucht wird. So, warum könnte das eigentlich ein Problem sein?
Ich würde an der Stelle mal schon direkt widersprechen. Das heißt nicht, dass der Mitarbeiter weniger gebraucht wird, sondern das heißt ja tatsächlich, dass der Mitarbeiter auf einmal mehr Zeit für andere Dinge hätte.
Genau, ja. Das ist ja im Prinzip nur eine andere Perspektive, kommt auf selbe hinaus.
Nicht mehr gebraucht heißt ja so, da ist jetzt Kapazität vorhanden, mit der kann ich nichts anfangen. Aber ich würde ja grundsätzlich argumentieren, wir haben immer zu wenig Mitarbeiter und zu wenig Kapazität. Und wenn wir manuelle Dinge optimieren, effizienter machen können und dann dadurch Kapazität freisetzen, dann gewinnen wir wertvolle Kapazität und die kann ich dann für sinnvollere Dinge einsetzen, als halt irgendwelchen manuellen Mist da bisher gemacht zu haben.
Und da bist du schon eigentlich relativ schnell zum Kern des Problems vorgedrungen. Nichtsdestotrotz muss ich einmal an der Stelle natürlich die kapitalistische Fahne hochhalten, so unschön das in manchen Fällen auch sein mag. Ich habe das vor kurzem, vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten, hat, glaube ich, Klarna war es. Also ein schwedischer Zahlungsanbieter, kennt man auch, wenn man bei Zalando oder About You oder so bestellt, dann gibt es immer die Möglichkeit, mit Klarna zu bezahlen. Also sie sind auch ziemlich erfolgreich. Und die haben natürlich auch durch ihr Angebot, haben die da brauchst du einfach Service. So, die haben also eine Service-Hotline, da kannst du anrufen, da kannst du eine E-Mail schreiben, whatever. Und die haben, glaube ich, tausende von Mitarbeitern jetzt durch eine AI-Lösung ersetzt. Genau aus dem Grund, weil du im Prinzip bestimmte Service-Anfragen so automatisiert mit modernen AI-Lösungen abarbeiten kannst, dass es einfach diese Mitarbeiter nicht mehr braucht. Diesen Fall gibt es ganz klar. So muss man schon mal auch mal an der Stelle sagen.
Also ich habe zu wenig Informationen natürlich dazu. Ne? Ich weiß, dass die das gemacht haben. Ich habe jetzt keinerlei Informationen darüber, wie vorher die Personalpolitik war. Vermutlich war die ziemlich falsch. Und ich habe auch keinerlei Informationen darüber, wie das jetzt qualitativ und so weiter funktioniert. Ne? Also wir reden jetzt über irgendein Ergebnis, wo uns vermutlich sehr viele Informationen fehlen. Bin mir noch nicht sicher, worauf du genau hinaus willst. Ne? Mittlerweile baut sich so ein Bild in meinem Kopf auf und dann fehlt mir ein Aspekt, aber ich will jetzt auch keinen Spoiler machen. Aber bei der Klarna-Geschichte mag ja ein großer Unterschied auch noch sein, in welchem Land sind wir, ne? Dass wir Mitarbeiter so einfach mal entlassen können, um dann mit AI was auch immer einen Haufen Geld zu sparen. Und die zweite Frage ist doch auch, was motiviert uns, hier eine Veränderung zu machen, also eine Effizienzsteigerung erzielen zu wollen? Ja? Und wenn die Motivation ist, dass wir Personalkosten abbauen möchten, Absolut, ne? Dann setzen wir gerne Kapazitäten sozusagen nach außerhalb des Unternehmens. Aber zumindest in Deutschland ist das ja nichts, was du heute mal schnell entscheidest und morgen dann umsetzen könntest, weil da gibt es so Arbeitsverträge und solche Dinge mehr.
Was du gerade beschreibst, sind meines Erachtens genau die zwei Gründe, die man sehr genau im Auge halten sollte, wenn man sich am Ende über eine Effizienzsteigerung positionieren möchte. Weil erstens die Rahmenbedingungen, du hast es gerade erwähnt, in Deutschland das vielleicht gar nicht zulassen, dass wenn die Effizienzsteigerung sich auf einem Maßstab bewegt, wo man gegebenenfalls vielleicht den einen oder anderen Mitarbeiter dann morgen nicht mehr braucht, dann ist es ja gar nicht so einfach. Das in Deutschland zu tun jedenfalls. Und das andere ist auch von dem eigenen Wertesystem heraus. Ich fand das ganz schön. Ich habe vor kurzem ein ähnliches Gespräch mit dem Andi geführt. Der arbeitet bei Slack und bei Slack gibt's so tolle AI-Add-ons. Und also ich sag jetzt, das ist so lapidar, ist echt cool, was das Ding kann. Also ich mache da mal ein Beispiel. Da bist du 2 Wochen im Urlaub und bist natürlich weiterhin in diesen Slack-Kanälen und willst jetzt, nachdem du 2 Wochen im Urlaub warst, mal kurz verstehen, was wurden in den letzten 2 Wochen diskutiert. Dann machst du eine kurze Anfrage an die Slack-AI und die AI fasst dir im Prinzip zusammen, was du verpasst hast und stellt die wichtigsten Dinge nochmal heraus, damit du up-to-date bist. Sehr, sehr praktisches Beispiel. Oder wenn du irgendwas suchst, das kenne ich zumindest aus meinem Arbeitsalltag bei den Companies, wo Slack im Einsatz war, wenn du irgendwie was suchst, in Slack ist ja so ein wachsendes Repository an Informationen, was immer weiter wächst. Je mehr dort kommuniziert wird, desto mehr Informationen stehen drin. Und dann mal den richtigen Kanal zu finden oder den richtigen Chat und die richtige Zeile, wo dann die Information steht, die du brauchst. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die irgendwo steht, ist hoch, aber das zu finden, ist schwierig. So auch hier, also ohne jetzt hier irgendwie einen Slack-Werbepatch zu machen, ist nicht gesponsert, ich will es nur klar machen. Also es macht es halt unglaublich produktiv an der Stelle, wenn du das hast. Und gleichzeitig sagt Slack hier halt auch, wir wollen niemals darüber argumentieren, dass man hier die Mitarbeitenden so viel Zeit spart, dass es notwendig wäre, irgendwen zu entlassen. Und zwar nicht aus dem Grund heraus, dass es nicht tatsächlich mal der Fall wäre, wenn du in dem Service-Center-Beispiel mal bleibst, tausende von Mitarbeitern und dann spart sich am Ende, keine Ahnung, 1-2 Stunden pro Woche wegen irgendeiner Automatisierung, wegen einer Systematisierung. Dann ist schon klar, am Ende könnte man wahrscheinlich 100 Mitarbeiter entlassen, es wird immer noch funktionieren. Aber dann ist ja genau der spannende Punkt, wie können wir denn das jetzt alternativ aufziehen? Und das ist genau das, worauf ich hinaus will und das ist auch das, wo ich gerne heute mit dir, Jan, am meisten Zeit verbringen wollen würde. Was für alternative Argumentationswege können wir denn finden, um nicht über Effizienz zu argumentieren, weil das dann am Ende immer darauf hinausläuft, ja, da sind ja Personalkosten und die sind vermeintlich eh da, insbesondere in Deutschland. Und vielleicht wollen wir das auch gar nicht als Argument nutzen, sondern was gibt's denn für andere Wege, um trotzdem Mehrwert darzustellen, ohne sich auf Effizienz zu stützen?
Ja, aber mir geht es viel zu schnell, weil du erzählst jetzt gerade hier so eine Sache, als wäre sie vollkommen normal. Und wir stellen ja in unseren Gesprächen und auch im Training fest, dass es da eben vielleicht so blinde Flecken auch gibt, ne? Also was wir ja ganz oft hören ist, also mit unserer Software werden sie effizienter und deswegen sparen sie Kosten. Und dann fragen wir immer, ja, welche Kosten sparen wir denn da? Ja, Prozesskosten. Ja, was sind denn heute die Prozesskosten? So, und am Ende ist es meistens Personal. Und wenn ich dann eben sage, ja, wir schmeißen das Personal nicht raus, ja, dann sind die Kosten natürlich die gleichen, weil die kriegen jeden Monat ihr Gehalt überwiesen. Also diese E-Da-Kosten, ne, die sind einfach halt da, egal ob der jetzt da eine Stunde für den Vorgang braucht oder nur eine halbe. Das Gehalt, was der am Ende des Monats bezahlt bekommt, ist vermeintlich mal das Gleiche, jetzt mal irgendwelche individuellen Vereinbarungen und variablen Vergütungen da vielleicht außen vor gelassen. So, aber kriegen die erstmal ihre Kohle? Also da spare ich mir gar keine Kosten. Die Kosten sind in der Bilanz hinterher genau die gleichen wie davor. So, und jetzt muss ich mal erst den geistigen Sprung machen, dass ich sage, also ja, wir werden effizienter. Wir setzen wertvolle Kapazitäten bei unseren hochbezahlten Mitarbeitern im Vertrieb zum Beispiel frei. Und dann drängt sich doch die Frage auf, ja, wenn ich jetzt eine Vertriebsmannschaft von 100 Leuten habe und die gewinnen jetzt durch meine Softwarelösung, gewinnt jeder 5 Stunden Zeit pro Woche, also 500 Stunden die Woche, gewinnen wir jetzt auf einmal Zeit, muss ich mir doch als erstes mal die Frage stellen, was könnte ich mit dieser Zeit so alles anstellen, was sich positiv auf mein Unternehmen vielleicht auswirkt. Und die Kosten kann ich mal gerade ignorieren, weil, haben wir gerade schon gehabt, sind erstmal genauso wie davor.
Das ist genau der Punkt, auf den ich hinaus will. Jetzt hast du natürlich, das ist da Kosten genannt und ich glaube, dass es auch sehr anschaulich ist. Jetzt gib dich mal in die Rolle von einem Geschäftsführer, der unter Umständen vielleicht auch das Budget zumindest mal mitentscheiden darf oder der Letzte ist, der es freigibt. Und dann kommt ein Softwareanbieter an und argumentiert, ja, da sparen sich ihre Mitarbeiter ab nächste Woche irgendwie die Stunde Arbeit. So, also mein erster Trigger wäre da vielleicht, ja, aber dafür werden die doch bezahlt. Also dafür habe ich die doch. Also wie du halt sagst, nur weil die sich dann eine Stunde sparen, heißt das noch lange nicht, dass ich den alle kündigen kann und ich mir diese ganzen Personalkosten spare. Also sehr, sehr plakativ an der Stelle. Und mein Vorschlag wäre mal folgender. Du und ich, wir durften ja eine Zeit lang gemeinsam auch ein bisschen Software verkaufen und wir hatten dieses Provisionsthema bei Kalidus. Ich glaube, dass wir da vielleicht mal ein Beispiel rausschnappen können und da können wir mal so 2-3 Alternativen an diesem Beispiel aufzeigen. Ich habe aber noch ein paar andere mitgebracht um genau die Frage zu beantworten, die du gerade gestellt hast.
Ja, ich glaube, wie gesagt, der erste Schritt ist mal eben mit sich geistig den Check-in zu machen und zu sagen, wenn du hier Software einsetzt und wenn es um Personal geht und das Ziel nicht ist, Leute rauszuschmeißen, dann sparst du erstmal gar keine Kosten, ne? Weil dann sitzen da nach wie vor halt diese 100 Leute, da sitzen die da halt. Und jetzt machen die Dinge effizienter, was ja super ist. Und ich glaube, dass ich dann im zweiten Moment mir nochmal bewusst machen muss, also mit welchem Problem ist denn der Kunde zu mir gekommen? Was war die konkrete Problemstellung? Was möchte er lösen? Und wenn Effizienzsteigerung da Teil der Antwort ist, dann ist die Effizienzsteigerung sozusagen das Mittel, um dahin zu kommen. So, und dann kann ich jetzt, ich bleib mal bei meinen 500 Stunden, dann kann ich mir überlegen, also ich bin jetzt da in einem Vertrieb, da sind 100 Menschen, die haben jetzt auf einmal alle 5 Stunden mehr Zeit pro Woche. Und dann kann ich mal gucken, was sind denn eigentlich die originären Aufgaben von solchen Vertriebsmitarbeitenden? Und jetzt sage ich mal ganz platt, Umsatz machen. Und um Umsatz zu machen, brauche ich Kunden. Und um Kunden irgendwie ranzuschleppen, muss ich Zeit investieren, damit ich mit denen mal in Kontakt komme, kommunizieren kann und so weiter. Also könnte ich mir überlegen, wie viel mehr Kunden, wie viel mehr Opportunities, / Deals kann ich mit 500 Stunden mehr Zeit realisieren?
Der 6-wöchige Discovery Dojo E-Mail-Kurs. Wir haben über 25 Jahre Erfahrung im B2B, SaaS-Vertrieb und mehr als 1000 Verkaufschancen selbst mitbegleitet. Vom Mittelstand bis zum Großkonzern. Dieses geballte Wissen möchten wir mit dir teilen. Kostenlos, praxisnah und so wertvoll, dass du zu den Top 1% gehörst, die durch herausragende Discovery wirklich einen Unterschied machen. In den nächsten 6 Wochen erhältst du 6 exklusive goldene Nuggets, die direkt auf deinen Arbeitsalltag abzielen. Es sind einerseits kleine Tipps mit großer Wirkung, doch zum Beispiel gerade die Lektion Nummer 5 hat echtes Game-Changer-Potenzial. Wir sind sicher, nach dem Lesen dieser Nuggets wirst du mindestens 3 Dinge anders machen. Bist du dabei? 6 Wochen, 6 Nuggets, gratis und direkt in dein Postfach, bereit für den nächsten Call und sofort umsetzbar. Aus der Praxis, für die Praxis. Den Link zum E-Mail-Kurs findest du in den Shownotes und jetzt zurück zur Folge.
Und dann kann ich ja auf einmal mit meiner bestehenden Mannschaft, ohne dass ich für viel Geld und Hiring und so weiter neue Leute einstellen muss, da spare ich mir dann vielleicht tatsächlich Kosten auf die nächste Zeit gesehen, kann ich auf einmal x Deals mehr realisieren in derselben Zeit. Ein Deal hat ein Average Deal Size, Volumen etc. Und dann kann ich mir ungefähr schon ausrechnen, 500 Stunden mehr bedeuten, keine Ahnung, 100.000 Euro mehr Umsatz pro Quartal, was auch immer. So, und dann kann ich mal anfangen, das ins Verhältnis zu der Investition zu meiner Software zu setzen. Und natürlich ist Effizienz jetzt Teil von dem ganzen Spielchen, aber ich muss halt vielleicht mal 2, 3 Schritte weiterdenken.
Also ich sehe, du wolltest mein Beispiel noch nicht anbeißen, aber ich finde es gut, weil du hast einen ganz wichtigen Punkt gemacht, nämlich du hast über jetzt in deinem konkreten Beispiel über den Vertrieb gesprochen. Und bei Vertrieb ist es vermeintlich, ich würde argumentieren, Vertrieb ist eine der wenigen Ausnahmen, vielleicht sogar die einzige Ausnahme, wo du mit frei gewordener Zeit extrem einfach argumentieren kannst. Und du hast es gerade schon anschaulich beschrieben, weil die Funktion von Vertrieb ist Umsatz. Das heißt, wenn ich den Vertrieb effizienter mache, dann habe ich auch die Umsatzfunktion positiv beeinflusst, um es mal ganz kurz zu sagen. So, jetzt würde ich trotzdem gerne nochmal dieses Beispiel aus unserer Vergangenheit daherziehen, weil da hast du die Problematik, mit der sich sehr viele andere Software-Vendoren auch konfrontiert sehen, die eben gerade nicht eine Software in den Vertriebsstack positionieren, sondern vielleicht was anderes. Und bei uns war es nämlich eher so, ich sag mal, die Finanzabteilung an der Stelle oder das Argument, was ich jetzt machen will. Kurz umgerissen, ich habe es ja auch schon ein paar Mal im Podcast erzählt, große Versicherungskonzerne haben Tausende, teilweise Zehntausende von Versicherungsmaklern, von Verkäufern im Feld draußen für solche großen Mengen von Mitarbeitenden, die provisionsabhängig arbeiten, ist es eine große Aufgabe, diese Provisionen zu berechnen. Wir hatten teilweise Cases, da waren über die Welt verteilt, also auch nicht nur Deutschland, europäisches Ausland und so weiter, gab es irgendwie 80 bis 100 Mitarbeitende, die sich allein der Kalkulation für diese große Vertriebsmannschaft der Provisionen gewidmet haben. Also gibt es eigene Abteilungen, die machen nichts anderes als den ganzen Tag diese Provisionskalkulation vorzunehmen. Ganz häufig dann so historisch gewachsene Systeme, teilweise irgendwas selbst programmiert, das teilweise irgendwie über Excel-Dateien abgebildet und so weiter. Also ich kann mich an einen konkreten Case erinnern, da waren das 80 Menschen, die praktisch operativ genau diese Aufgabe machen. So, jetzt kommst du mit einer Lösung ums Eck, wie wir es taten, wo du im Prinzip diese Berechnung, ich sag mal, zu 95% automatisieren kannst. Ja, na klar, da gibt es ein Projekt, da muss erstmal was hingestellt werden, da musst du die eine oder andere Integration vornehmen und vielleicht muss man auch bestimmte manuelle Parameter noch eingeben, aber im Prinzip war die Person, die vorher 100% der Zeit damit beschäftigt war, Provisionen zu berechnen auf manuelle Art und Weise, war zu 95% war eigentlich nicht mehr nötig. Und jetzt gab es durchaus einen Case, da war das Ziel, diese Abteilung zu verkleinern. Ne? Was verkleinern heißt noch nicht automatisch, dass die Mitarbeiter dann weggehen müssen. Vielleicht gehen die in andere Rollen rein. Vielleicht gibt es da die Möglichkeit, die noch woanders aufzustocken. Du hast ja gerade auch beschrieben, so was kann ich denn mit der Zeit dann machen? Ja, vielleicht ist dann einfach die Abteilung nicht mehr da. Aber in einem großen Konzern gibt es auch viele Möglichkeiten, auch mal einfach eine andere Stelle wahrzunehmen. Das wäre sicherlich eine Möglichkeit gewesen. Nichtsdestotrotz, obwohl das vielleicht ein Ziel sein kann, haben wir das nie besonders stark in den Vordergrund gestellt, dass es jetzt hier darum geht, diese Personalkosten zu sparen, und zwar aus folgendem Grund. Wenn du diesen Prozess automatisierst, da geht es ja um die Berechnung von Zahlen, also am Ende von Provisionsauszahlungen. Da kannst du dir überlegen, also metaphorisch gesprochen, wo gesägt wird, fallen Späne. Das heißt, diese Kalkulationen waren aus unserer Erfahrung heraus sowieso in vielen Fällen nicht 100% akkurat. Das heißt, du hast durch die Automatisierung nicht nur sparst du dir natürlich Zeit in der Umsetzung, sondern du hast auch am Ende tatsächlich ein besseres Arbeitsergebnis, weil das Berechnungsergebnis genauer war als vorher. Und somit, hat sich zumindest in unseren Projekten oft gezeigt, gehen auch Einsparungen einher. Und dann haben wir uns viel eher auf die Einsparung durch die bessere Kalkulation konzentriert, als auf die Tatsache, dass jetzt der Kunde da theoretisch von den 80 Leuten 50 rauswerfen kann. Mal ein konkretes Beispiel.
Ja, also es heißt, wo gehobelt werden, fallen Späne.
Danke.
Aber das nur fürs Protokoll. 5 Euro ins Phrasenschwein von uns beiden. Es ist ja auch genau da, ne? Du hast dir ja angeguckt, was ist denn so ein bisschen die Zielsetzung des Kunden? Was will der erreichen? Und jetzt, ohne zu lange über Provisionssoftware zu sprechen, wir reden ja hier von großen Konzernen wie Versicherung, Telekommunikation, die Tausende, teilweise Zehntausende Leute irgendwie in Rollen haben, wo sozusagen Provisionen bezahlt werden für irgendwelche Abschlüsse, Transaktionen, whatsoever. Und wenn du das manuell machst, dann hast du ja viele Anknüpfungspunkte. Qualität spielt eine Rolle, ne? Also wir wussten aus der Historie heraus, dass da immer mindestens 5% Overpayment stattfindet. So, und wenn halt ein sehr hoher Millionenbetrag an Provisionen ausgezahlt wird, dann sind 5% von sehr vielen Millionen, ist halt immer noch sehr viel. Und verglichen mit den Lizenzkosten und dem Projekt für die Software war das halt ein Joke. Du musst dir halt die Frage stellen, was spielt da noch alles eine Rolle, außer der Tatsache, dass diese 80 Menschen, die da vielleicht sitzen, produktiver werden. So, Qualität ist mal eins. Qualität wirkt sich aber schon wieder in ganz viele Richtungen aus, nämlich in das Overpayment wird reduziert, ja. Gleichzeitig wird die Mitarbeiterzufriedenheit steigen, weil die Scheiße endlich mal funktioniert. Und auch dieses ganze Thema, also Zeit zum Mitarbeiter. Ja, wenn die das alles manuell machen, da mit 80 Leuten, ja, bis die mal ihre Provisionsabrechnung kriegen, ja, da ist ja schon wieder alles vorbei. Und das kannst du ja noch weiter treiben. Ja, also wenn die Leute kein Vertrauen in diese Systematik haben, dann führen diese tausenden Menschen halt nebenbei so eine Schattenbuchführung, CRM, was auch immer. Ja, und die wissen dann hinterher besser auf den Cent, was sie an Provision bekommen. Ja, aber wenn die da halt auch schon wieder 2-3 Stunden die Woche investieren, dann fehlen die ja auch. Also das ist hoffentlich das, was du meinst, dass du sagst, ich muss halt gucken, welche Parameter spielen da mit rein, wo kann ich eben argumentieren, wo kann ich gewinnen? Und auch da, für mich, Effizienz spielt natürlich schon eine Rolle, weil auch wenn du die 80 Leute nicht rausschmeißt oder die 75, die es dann halt nicht mehr braucht, die können ja hoffentlich andere tolle Sachen machen, die dann einen echten Wertbeitrag für dieses Unternehmen leisten. Und ich kann schon über Effizienz argumentieren. Ich muss halt geistig mal 2-3 Schritte weitergehen, als nur zu sagen, es ist dann alles schneller und deswegen ist günstiger. Weil das ist ganz oft halt nicht richtig.
Genau, also mir geht es im Prinzip darum, Argumente aufzuzeigen, die man auch finden kann, wenn man ein bisschen Gehirnschmalz reinsteckt, die eben darüber hinausgehen, nur zu sagen, wir sparen hier den Mitarbeitenden irgendwo Zeit. Und du hast gerade noch ein Argument gemacht, das möchte ich direkt aufgreifen und vielleicht auch nochmal bei dem Beispiel kurz bleiben, weil es meines Erachtens auch anschaulich ist. Wir haben ja durch unsere Arbeit mit diesen sehr unterschiedlichen Unternehmen, mit großen Unternehmen, mit kleinen Unternehmen und mit verschiedenen Versicherungskonzernen und so weiter, haben wir durchaus extrem unterschiedliche Provisionspläne gesehen, ne? Also der hier zuhört, du, die hier zuhört, du wirst das wahrscheinlich kennen, weil du hast auch einen Provisionsplan, sehr wahrscheinlich, wenn du im SaaS- und IT-Vertrieb arbeitest. So, und vielleicht hast du auch schon mal den Arbeitgeber gewechselt, dann wirst du feststellen, der Provisionsplan sah vielleicht ganz anders aus, anders strukturiert, andere Regeln, andere Schwellwerte, andere Multiplikatoren. Also so eine Provisionspläne, die sind durchaus ziemlich unterschiedlich. Und man kann das mal ganz platt gesagt so festhalten, manche sind einfach ziemlicher Schrott. Es gibt schlechte Provisionspläne, die vielleicht sogar gegen dich arbeiten, und es gibt gute Provisionspläne. Und jetzt kann man sich ja überlegen, okay, also wenn jetzt da so viele Menschen nicht mehr mit manuellem Gedöns fertig zu tun haben, dann ist ja vielleicht mal eine Möglichkeit zu schauen, wie können wir unsere Provisionspläne noch ein bisschen smarter gestalten, was übrigens keine triviale Aufgabe ist. Da setzt du dich nicht mal eine Stunde hin und überlegst dir das, das ist eine harte Arbeit. Und dann könnte man beispielsweise den Mitarbeiter für so eine sinnvolle, also immer noch am Thema einsetzen, aber halt nicht mehr für manuelles Gedöns, sondern für, ich sag mal, etwas anspruchsvollere Aufgaben. Dann hast du auch was gewonnen und gleichzeitig ist der Mitarbeiter trotzdem noch sinnstiftend dabei.
Und ich am Ende bleibt natürlich immer die Frage, ist das alles wertvoll genug, damit der Kunde jetzt hier sagen würde, das tun wir, beziehungsweise ist das Problem, von dem wir kommen, tatsächlich so schwerwiegend, dass jemand sagen würde, okay, ich will es auch jetzt lösen. Und eine Sache, die mir auch noch einfällt, das gilt, glaube ich, hier für die Provisionen als auch für diese entgangenen Deals mit meinen 100 Vertriebsmitarbeitenden. Es hilft ja manchmal schon, wenn du anstatt über so hier gewinnen sie 1, 2, 3 oder hier können sie mehr von irgendwas machen, einfach sagst, also wenn sie so weiterarbeiten wie bisher, dann entgehen ihnen weiterhin jedes Quartal 2 Millionen Euro oder dann zahlen sie halt weiterhin jeden Monat so und so viel Geld an zu viel Provision drauf. Also das einfach in diesen Negativ-Frame stärker noch reinlegen, dass da was verloren geht sozusagen.
Ja, aber Vorsicht. Das funktioniert aber nicht eben genau, wenn wir bei dem Punkt bleiben, den du ja auch gemacht hast. Das funktioniert, diese Cost of Inaction zu quantifizieren, funktioniert halt nicht, wenn du über Personalkosten argumentierst, wenn du nicht vorhast, Menschen rauszuwerfen. Ansonsten bin ich natürlich vollkommen bei dir. Auch mit schlechten Provisionsplänen ist eine Cost of Inaction verbunden, weil ein schlechter Provisionsplan sich auf die Motivation und Psychologie des Mitarbeitenden auswirkt und somit nicht 100% im Einklang der Unternehmensziele arbeitet. So, das hat auch Cost of Inaction, weil dann verkauft er halt vielleicht nur 5 Policen statt irgendwie 8 im Monat. Und das ist eine Cost of Inaction, nämlich eine Delta von 3. Jede Police ist 10.000 Euro wert. So, kannst du dir ausrechnen, fertig.
Ja, und wenn du im Vertrieb natürlich so weiterarbeitest wie bisher, dann hast du nicht nur, dass du hier diese Kohle verlierst, weil du eigentlich mit der gleichen Mannschaft mehr Deals machen könntest, sondern dann wird es sich auch als nächstes halt noch Hiring und Onboarding und Personalkosten kosten, wenn du vielleicht tatsächlich noch am Wachsen bist, weil dann ist die einzige Alternative ja, mehr Leute einzustellen, um den Scheiß da irgendwie hinzukriegen. Und wie gesagt, für mich ist das Grundproblem darin, dass halt zu kurz gedacht wird, ne? Dass die Leute sagen, ja, wir steigern hier die Effizienzen und sparen sie Kosten. Und wenn du mal anfängst zu fragen, ja, von welchen Kosten reden wir denn? Ja, und dann sagen die Prozesskosten, dann sage ich ja, also was kostet denn da im Prozess? Ja, wenn du jetzt nicht irgendwie in einem Produktionsbetrieb, kann ich ja vielleicht ganz anders argumentieren, weil da geht es um Material oder so, was wirklich Geld kostet. Denn jetzt, wenn ich weniger Material für die gleiche Aufgabe brauche, dann kann ich natürlich schon argumentieren, so, hier kannst du dir beim Material 15% sparen. Keine Ahnung, wie groß dann der Betrag ist oder ob er ausreichend ist. Aber wenn wir bei manuellen Prozessen davon ausgehen, dass grundsätzlich halt mal Menschen involviert sind, dann greift dieser Gedanke halt zu kurz. Ja, also es ist vollkommen richtig, wir steigern die Effizienz, aber ich muss mir viel stärker überlegen, ja, was mache ich denn jetzt damit? Ja, und welche wertstiftenden Aufgaben gibt es bei diesem Kunden oder bei diesem Unternehmen und wie würde ich dann mit dieser Kapazität umgehen, um zu gucken, was mir da heute entgeht oder was ich halt künftig noch gewinnen kann. Also das ist zumindest so mein Learning jetzt aus den auch 100 Rollenspielen und Engagements, die wir da dieses Jahr hatten im Training, dass diese Argumentation viel zu kurz greift. Ja, Effizienz und dann ist günstiger. Ja, nee, wenn es um Personal geht, ist erstmal genauso teuer, weil wir haben alle Arbeitsverträge, die müssen eingehalten werden.
Ich habe noch ein paar alternative Mehrwertargumentationsstränge mitgebracht, die man statt eben der Zeiteinsparung auf der einzelnen Mitarbeiterebene eben stattdessen benutzen kann, die aber deutlich greifbarer sind und eben nicht genau darauf hinauslaufen. So 2, 3 Dinge haben wir aber schon mal gesagt, aber wir gehen nochmal kurz durch, um vielleicht die eine oder andere Inspiration mitzugeben an der Stelle. Also eine große Frage, und du hast das schon mehrfach so implizit so beschrieben, die man sich stellen kann, ist, was wird denn mit der frei gewordenen Zeit passieren? Wie kann man die anderweitig sinnvoll einsetzen? Da haben wir jetzt auch schon 1, 2 Beispiele gegeben, also sicherlich mal eine Frage, die man sich stellen kann. Eine andere Antwort auf die Frage könnte zum Beispiel auch sein, ich habe wieder mehr Zeit, ich sag mal, mich beispielsweise an strategischen Initiativen zu beteiligen als Mitarbeiter. Wir hatten mal einen Kunden, die verkaufen so Qualitätssoftware und die Qualitätsmitarbeitenden, die waren immer sehr stark im operativen Geschäft eingebunden, so Wareneingangsprüfungen und solche Geschichten. Gleichzeitig gab es aber parallel auch unternehmerische Initiativen, wieder ein neues, das Produkt zu zertifizieren und noch den nächsten Schritt in der Compliance zu machen. Ja, wenn ich jetzt aber operativ gefangen bin, habe ich natürlich weniger Zeit, mich um diese strategischen Themen zu kümmern. Und somit wäre also eine Effizienzsteigerung, würde mir, wenn ich dann 5 Stunden in der Woche gewinne, mir die Möglichkeit als Mitarbeitenden geben, mich wieder diesen strategischen Initiativen zu widmen. Worauf die dann einzahlen, ist natürlich sehr individuell. Das kann man dann sicherlich im Rahmen der Discovery herausfinden, was so sonst noch im Raum steht, wofür die Mitarbeiter dann mehr Zeit haben. Also mal eine Idee.
Ja, ich denke mir halt, hier hängt es halt auch immer ganz stark so von dem Ausgangspunkt ab, mit welchem Problem sind die eigentlich zu dir gekommen. Ne? Und ich meine, auch hier stiftest du ja anscheinend mit deiner Lösung erstmal, hilfst du, einen Effizienzgewinn zu erzielen, nämlich der hat diese 5 Stunden mehr Zeit. Und die Frage, die du halt stellen musst, ist, was passiert mit diesen 5 Stunden? Und wenn die Arbeit an Strategie irgendwie wichtig ist, ja, absolut, dann kann ich so argumentieren. Was mir halt noch ein bisschen fehlt ist, also es klingt halt sehr immer noch wischiwaschi, ja, die können dann an Strategie arbeiten, ja, welchen Impact hatten das? Ja, keine Ahnung.
Ja, das ist dann der nächste Schritt, ja. Okay, welche strategischen Initiativen haben sie denn gerade, zu denen sie gerade nicht kommen? Okay, auf welche Unternehmensziele zahlen denn diese strategischen Initiativen ein? Aha, okay, warum ist das ihnen wichtig? So, und irgendwann hast du dann mal eine Verknüpfung, die wahrscheinlich am Ende darauf hinausläuft, dass dieses Unternehmen am Ende entweder eine bessere Kostenstruktur hat oder bessere Umsatzstruktur, so. Also das am Ende läuft es ja immer auf irgendwas Betriebswirtschaftliches hinaus. Aber klar, das ist dann die Aufgabe der Discovery. Ich glaube, das wird jetzt zu feinteilig, wenn wir jetzt da alle möglichen Alternativen diskutieren, aber das ist genau der Punkt.
Nee, es wird nicht zu feinteilig. Das ist doch genau das Wichtige hier. Du sagst es auch wie so selbstverständlich. Am Ende läuft es auf irgendwas Betriebswirtschaftliches raus. Ja, er tut es ja gerade nicht bei vielem, was wir beide heute sehen. sondern da hören die bei diesem, ja, Effizienzgewinn, hier mehr Zeit, hören die Leute auf zu reden. Aber da darfst du nicht aufhören zu reden, sondern du musst dir überlegen, was hat denn das auf unternehmerischer Ebene am Ende des Tages für einen Impact? Du musst diese gedankliche Kette mal weiterspinnen. Und dann magst du ja über diese Strategie auf Umsatz, Kosten, whatsoever kommen. Und aber bis dahin musst du schon denken. Ja, weil nur zu sagen, ja, geht dann alles schneller als davor, ja, so what? Also du hast ja am Anfang gesagt, dafür werden die Leute ja bezahlt, den Scheiß heute zu machen. Und eine Motivation zu haben, es effizienter zu machen mit Technologie, ist ja nicht nur, ja, geht dann schneller, sondern dieses geht schneller muss ja weitere Effekte haben. Also das finde ich gar nicht zu kleinteilig, sondern das sollte sich jeder hinter die Ohren schreiben, wenn ich anfange, in Mehrwerten zu denken und zu argumentieren, warum hier das Lösen des Problems sehr sinnvoll sein könnte und Cost of Inaction und so weiter, dann muss ich es halt auch durchdeklinieren, bis ich dann mal auf dieser betriebswirtschaftlichen Ebene angekommen bin, weil sonst sagt der Geschäftsführer da drüben, ja, mein Gott.
Ein zweites Beispiel wären, und ich fasse mal zwei zusammen, ich nenne es mal Reaktionszeit und Durchlaufzeit. So, wenn ich also eine stark manuelle Aufgabe morgen automatisiere, ist die Wahrscheinlichkeit, klar, natürlich ist der manuelle Aufwand wird geringer, die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch, dass insgesamt dieser Prozess oder der Anwendungsfall, was auch immer es da ist, schneller geht als vorher. Auch hier können wir gerne wieder beim Beispiel von dem Commissions-Ding bleiben. Also so eine Commission-Kalkulation für Zehntausende von Mitarbeitenden hat dann am Ende, man hat einmal auf den Knopf gedrückt und dann hast du, also wenn es Zehntausende Mitarbeiter waren, dann hast du vielleicht eine halbe Stunde gewartet, dann war das Ding durchgerechnet. So, also es geht natürlich unglaublich schnell. Früher hat es halt irgendwie teilweise Wochen gedauert. Nach unserer Lösung hat es eine halbe Stunde gedauert. Dadurch hat sich ein viel schnelleres Arbeitsergebnis gezeigt. Und das schnellere Arbeitsergebnis hat ja wiederum auch wiederum Vorteile. Nochmal, um in dem Beispiel zu bleiben, hat hier den Vorteil, wir können den Mitarbeitenden viel schneller updaten, wie eigentlich gerade sein Provisionsstatus ist. Nämlich, der loggt sich morgens ein, guckt auf sein Dashboard und sieht schon, okay, gestern habe ich 3 neue Policen abgeschlossen. Hier ist übrigens der Betrag, der sich gerade anhäuft, den ich am Ende des Monats ausbezahlt bekomme. Um ein konkretes Beispiel zu geben. Ein zweites Beispiel könnte auch sowas sein wie Produktions- oder Lieferzeiten. Ne, wenn der Prozess irgendwie heute im Zusammenhang steht mit einer Auslieferung an den Kunden, also eine Warenlieferung oder sowas, der dann schneller geht. Das heißt, der Kunde bekommt am Ende schneller seine Ware. Das ist immer noch ein bisschen zu kurz gedacht. Auch hier kann ich jetzt überlegen, was hat das für eine Konsequenz eigentlich, wenn der Kunde schneller seine Ware bekommt? Naja, okay, er bezahlt vielleicht schneller seine Rechnung. Dann haben wir einen Cashflow-Impact, weil der Kunde schneller bezahlt. Und wahrscheinlich ist der Kunde am Ende auch zufriedener. Das heißt, die Loyalität könnte steigen. Das heißt, ich habe aus einem Kunden einen loyalen Kunden gewonnen. Das garantiert mir dann wiederum wiederkehrende Umsätze.
Und wenn du von Cost of Inaction kommst, dann drehst du es halt einfach um. Also was passiert denn oder was ist schon passiert, weil eure Logistikabteilung da so ein Saftladen ist? Ja, die Kunden sind unzufrieden. Die Kunden suchen sich einen anderen Anbieter. Die Kunden kaufen nichts mehr bei dir ein. So, und dann haben wir doch wirklich ein Problem. Das ist ja genau das, was wir eben gesagt haben, diese Kette einfach mal weiterdenken, was da wirklich die Endkonsequenz ist.
Dann gibt es auch so den Spezialfall und am Ende ist das natürlich immer super spezifisch auf jeden einzelnen Case. Das kannst du auch nicht pauschalisieren für eine Branche oder so. Man muss sich das individuell anschauen. Aber es gibt eben manchmal diesen Fall. Auch wir haben diesen Fall schon einmal verargumentiert. Bei wachsenden Unternehmen kannst du natürlich immer argumentieren, ja perfekt, wenn sie sowieso gerade in einem wachsenden Modus sind und wir schaffen hier eine Effizienzsteigerung, dann bedeutet das, sie müssen zwar weiterhin wahrscheinlich immer noch Mitarbeiter einstellen, aber vielleicht nicht mehr in demselben Maße, wie sie es heute tun. Also wenn sie heute pro Quartal 50 neue Mitarbeiter einstellen und wir schaffen hier eine Effizienzsteigerung von 10%, dann reichen im nächsten Quartal vielleicht 45. So, und mit Hiring und Recruiting und Onboarding sind ja massive Kosten verbunden. Also ich habe ja die Sourcing-Thematik, ich habe den Hiring-Prozess, der sehr aufwendig sein kann und auch Kosten verursachen kann. Ich habe dann die Anlernphase, wo der Mitarbeiter seiner Funktion noch gar nicht gerecht werden kann, weil er erstmal angelernt werden muss. Also da kann ich relativ einfach mit wenigen Schritten auch tatsächliche Kosten herrechnen. Und wenn ich hier also pro Quartal 5 offene Stellen einspare, das heißt nicht besetze, weil eben Effizienzsteigerung da ist, dann ist das unternehmerisch sehr schnell attraktiv. Noch einen habe ich noch. Risikoreduzierung. Durch eine Automatisierung, wir haben das gerade über die Qualität des Arbeitsergebnisses auch gesprochen, durch eine höhere Qualität des Arbeitsergebnisses geht in manchen Fällen, je nach Use Case, je nach Branche und so weiter, geht auch eine Risikoreduzierung einher. Ich mache mal ein konkretes Beispiel. Wenn ich einen Prozess habe, der beispielsweise durch eine Regulatorik zertifiziert wird, sowas wie irgendeine ISO-Norm oder sowas oder irgendwelche branchenspezifischen Normen, dann habe ich durch eine Automatisierung den Vorteil, vermutlich, dass weniger Fehler anfallen und somit die Wahrscheinlichkeit bleibt, dass ich dieser Zertifizierung gerecht werde. Das wiederum hat dann natürlich eine positive Wirkung auf mein Image, kann Auditkosten sparen und alles, was eben damit einhergeht, vielleicht sogar Rechtskosten, wenn ich am Ende irgendwo etwas ausgeliefert habe oder irgendwas abgeliefert habe, was eben nicht der Zertifizierung entspricht, obwohl es eigentlich sollte, dann habe ich ja ein Rechtsthema, dann habe ich Folgekosten, Rechtskosten, Klagekosten und so weiter, die auch hier positiv beeinflusst sind. Da muss man mal schauen, ob das in der Vergangenheit mal vorgekommen ist. Ansonsten argumentiert man ein bisschen mit Luftschlössern. Ja, ja, Sie müssen doch an die Rechtskosten denken. Ist aber in den letzten 10 Jahren noch nicht ein einziges Mal passiert. Dann ist das nicht besonders greifbar. Ne? Also das muss dann schon mal vorgekommen sein, bevor man das als Mehrwertargumentationswinkel benutzen möchte. Du nix, alles klar. Und ansonsten vielleicht noch eine allerletzte Idee. Ist ein bisschen allgemeiner Natur, aber einfach mal schauen. Auch hier haben wir einfach festgestellt, da tun sich doch auch viele von unseren Kunden durchaus mal schwer, mal ganz konkret die KPIs zu benennen, an denen hier irgendein Prozess gemessen wird. Also ist das irgendeine Durchlaufzeit? Ist das irgendeine, ja, meistens sind das ja so zwei Dinge, die miteinander als Verhältnis gesetzt werden. Ja, im Vertrieb ist natürlich ganz einfach, wie viel Umsatz pro Mitarbeiter oder was ist die Winrate? Also wie viel schließe ich ab pro eingekommener Lead? Produktionsumfeld, Logistikumfeld, HR-Umfeld wird es ganz andere KPIs geben. Aber mal diese KPIs sich anzuschauen, das kann schon mal eine erste gute Möglichkeit sein, um neben den, naja, du hast es vorhin so schön genannt, EDA-Kosten, welche anderen Stellschrauben ich eben noch habe. Ja, da muss man auch hier klar in die Discovery reingehen, am besten mit fachlicher Expertise, um auf diese KPIs dann zu kommen und daran die Argumentation festzumachen, statt eben an diesen EDA-Kosten. Von meiner Seite, das waren die Ideen, die ich mal mitgebracht habe. Du hast es zwischendurch gut eingeordnet, danke dafür. Ich hoffe, da war der ein oder andere inspirierende Ansatz dabei, nicht immer nur über die Zeiteinsparung des einzelnen Mitarbeitenden zu argumentieren, sondern mal zu schauen, was ist eigentlich links und rechts davon und was hat das eigentlich wirklich für eine Konsequenz. Weil da liegt dann da wirklich der Mehrwert, der auch viel überzeugender ist, als zu sagen, ja, wir sparen Ihnen dann halt die halbe Stunde Zeit.
Mal einen Deckel drauf und ich werde mal meinem PC-Lieferanten, werde ich auch mal schreiben, was eigentlich mit der Logistik los ist, weil da scheint der Wurm drin zu sein. Die sind mir ein bisschen zu lahm. Dabei will ich endlich zocken hier. Vielleicht brauche ich auch mal eine Automatisierung.
Call of Duty Black Ops wartet schon ganz sehnlich auf dich.
So schaut's aus.
Das war für dich Presales Unleashed, dein Podcast für Sales Engineering im B2B-Softwarevertrieb. Falls du tiefer in das Thema Discovery eintauchen möchtest, dann habe ich jetzt vielleicht was für dich. Jan und ich, wir haben tatsächlich unseren allerersten E-Mail-Kurs erstellt. Normalerweise ist da Content drin, der exklusiv nur für Coaching-Kunden zur Verfügung steht. Aber wenn du magst, erhältst du hier jede Woche kostenlos wertvolle Insight, ein kleines Nugget direkt in dein Postfach. Wenn du sagst, hey, das klingt spannend, dann schau mal in die Shownotes. Dort gibt es den Link, melde dich also gerne an. Schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.
Bye, bye.